Danke, Jesus. Manchmal finde ich das ganz schwer, wenn man irgendwie so eingetaucht ist, jetzt so die Kurve zu kriegen und irgendwie auf Gottesdienst, Predigt und so weiter zu gehen. Aber es ist ein Fluss und der Herr ist auch heute da. Wir sind in den letzten Zügen unserer Serie über Gottes Reich. Gottes Reich ist für die, die nicht da waren, ist, wo das geschieht, was Gott kann, nämlich alles. Gott kann alles. Und wo das geschieht, was Gott will. Und Gott will viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Gottes Herz ist so viel williger einzugreifen, übernatürlich in dein und in mein Leben. Und er möchte, dass wir durchdrungen sind von dieser Realität. Wir hatten ein paar Beispiele. Er verwandelt Wasser zu Wein, um eine Hochzeitsfeier zu retten. Er bringt Übernatürliches in die diesseitige Welt, einfach weil er eine Hochzeit retten möchte. Er lässt einen Hammer im Alten Testament schwimmen, um sein Herz zu zeigen, ich kümmere mich um die kleinen Details. Gottes Reich ist dort, wo das geschieht, was Gott kann und was Gott will. Wir haben darüber gesprochen, Amen, das ist sehr gut. Wir haben darüber gesprochen, dass wir diejenigen sind, die verantwortlich sind, dass Gottes Reich vom Himmel auf die Erde kommt. Jesus sagt, mein Wille ist, dass ihr folgendermaßen betet. Dein Reich komme, also deine Welt, deine Antworten, deine Lösungen kommen, wie sie im Himmel sind, so soll es auch auf Erden sein. Betet folgendermaßen. Und wir haben darüber gesprochen, dass nicht alles, was auf Erden geschieht, Gottes Wille ist und dass Gottes Wille nicht einfach sowieso geschieht. Ich glaube, es gibt nichts, was man sich mehr unterstreichen sollte, als diesen einen Kernsatz. Ich erlebe das ganz oft, wenn ich mit Leuten rede, dass man so dieses Gefühl hat, naja, wenn der allmächtige Gott es will, dann wird er es ja eh machen. Die Schrift gibt uns ein anderes Zeugnis. Wenn ihr nicht da wart und euch das anspricht, ihr könnt euch gern die Predigten dazu nochmal anhören oder Bücher über verschiedene Sachen lesen. Aber Gottes Wille geschieht nicht einfach sowieso. Sondern wir haben darüber gesprochen, dass Gott Menschen sucht. Sein Plan von Anfang an war Freunde, Partner, die ihn kennen, die in einer Beziehung zu ihm stehen, die sein Herz kennen und mit denen er seine Gedanken, seine Lösungen, sein kreatives, dynamisches Leben auf die Erde bringen kann. Das war der Gedanke in Eden damals, dass Gottes Welt auf die Erde kommt, dass sie auf der Erde sichtbar wird. Wir, heißt es in Offenbarung, sind Priester und Könige. Wir sind diejenigen, die verantwortlich sind. Keine Verantwortung, die dich erdrücken soll, keine Verantwortung, die dir zu viel werden soll, sondern ein Privileg, eine Einladung. Du bist eingeladen mit Gott zusammen in Partnerschaft, sein Reich, seine Antworten, seine Lösungen, seine Kreativität auf die Erde zu bringen. Amen. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Gottes Reich durch Gebet kommt. Die übernatürliche Welt handelt auf Worte hin. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir nicht beten, um Gott zu überreden. Gott möchte irgendwie nicht handeln. Und wenn du viel betest, wenn du ihn ganz lange bittest, dann sagt er, na gut, wenn du so viel betest und vielleicht noch fastest, dann werde ich handeln. Wir beten nicht, um Gott zu überreden. Und wir beten auch nicht, weil Gott irgendetwas übersehen hat. Sondern wir beten, wie Dunja gesagt hat, du bist scharf gestellt auf Gott. Gottes Blick ist scharf gestellt auf dich. Seine Augen sehen dich. Wir beten nicht, um Gott zu etwas zu überreden, was er nicht möchte. Und wir beten nicht, weil Gott irgendwas vergessen hat, sondern wir beten, weil wir die Verantwortlichen sind, die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Wir sind diejenigen, die durch seine Autorität, die Autorität haben, sein Reich in Situationen, in Familien, in Städte, in Kieze, in Nationen, in Probleme hinein einzuladen durch Gebet. Amen? Amen. Ich gebe euch mal nochmal zwei praktische Beispiele. Eins zum Durchlesen. 1. Könige 18. Lest euch das, wenn das Thema Gebet, wenn ihr da mehr verstehen wollt, lest euch das zu Hause mal durch, schreibt euch das auf. Gott sagt zu Elia, ich möchte, dass Regen fällt. Und Elia muss auf den Berg steigen und 7-mal beten, immer wieder einstehen dafür, dass es endgültig regnet. Und du denkst dir, naja, Gott, wenn du willst, dass es regnet, also du bist doch Gott, also du kannst doch einfach es machen, dass es regnet. Aber da wird ganz deutlich sichtbar, dass Gott Menschen nimmt, ihnen seinen Willen offenbart, in großen Zusammenhängen, globale Zusammenhänge, aber auch konkrete Dinge wie in der Schrift. Und durch unser Gebet wird sein Wille auf Erden möglich. Das könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt, zu Hause. Ich würde euch gerne zwei Geschichten aus meinem Leben erzählen, die das einfach sehr symptomatisch mir gezeigt haben. Ich war vor 7 Jahren in einem Gebetshaus in Israel auf dem Ölberg. Und wir hatten dort, ich war da ungefähr 1 Monat, und wir haben jeden Früh von 7 bis 9 2 Stunden gemeinsam gebetet. Und eines Morgens ist eine von den prophetischen Beterinnen aufgewacht und hatte einen Traum. Und zwar hat sie in dem Traum eine Litfaßsäule gesehen und auf der Litfaßsäule stand drauf, Al-Aqsa-Moschee verschwunden. Jetzt müsst ihr wissen, der Ölberg ist gegenüber dem Felsendom, also gegenüber, da ist so ein Tal, ist quasi die Altstadt von Jerusalem und da ist ein großer, so ein Hochplateau und da stehen zwei Moschees. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich den Felsendom, das ist der mit der goldenen Kuppel, wenn du jetzt drauf schauen würdest. Und links davon ist die Al-Aqsa-Moschee, das ist eine etwas, ich glaube, ältere Moschee, die ist nicht so, hat nicht so ein goldenes Dach, deswegen ist sie nicht so bekannt. Und sie hat diesen Traum reingebracht, sie war aufgewühlt durch diesen Traum, hat gesagt, sie weiß nicht, was das genau bedeutet, aber sie empfindet, wir sollen beten und mal schauen, was der Herr dazu sagt. Ich möchte hier ein Wort der Warnung ausdrücken oder ein Wort der Warnung weitergeben. Es ist wirklich wichtig, dass du Gott fragst, was du konkret beten sollst. Weil, ich sag mal, wenn du ein bisschen vielleicht in die Thematik involviert bist, wir sehen im Alten Testament in Prophetien von Daniel, wir sehen in der Offenbarung, dass es wohl wieder einen Tempel geben wird. Ich gehe jetzt gar nicht in die Details. Und viele Leute glauben, dass dieser Tempel dort sein wird, wo er früher war. Und der Tempel war eben früher dort, wo heute diese zwei Moscheen sind. Das ist der alte Tempelberg der Juden. Da war Salomons Tempel. Dann wurde der zerstört. Herodes hat ihn wieder aufgebaut später. Und es gibt noch, viele von euch kennen wahrscheinlich die Klagemauer. Das ist die alte Außenwand eben von diesem Tempel. Und viele glauben, wenn es wieder einen neuen Tempel gibt, dann wird er dort an dieser Stelle sein. Also könnte man, wenn man irgendwie in diese Richtung denkt, leicht verleitet sein. Ich weiß, was das bedeutet, auf der Al-Aqsa-Moschee verschwunden. Wir beten jetzt, dass dieses Ding verschwindet. Also haben wir gebetet und geschaut, was der Herr dazu sagt. Und beim Beten hat Gottes Geist uns aufgewühlt und es wurde einfach deutlich, was der Herr zu sagen hat. Plötzlich kamen wir auf Erdbeben. Wir wussten, es geht um ein Erdbeben. Und wir wussten, wir sollen beten, dass dieses Erdbeben keinen Schaden anrichtet an der Al-Aqsa-Moschee, dass es nicht zusammenbricht. Es war Freitag, am Freitag ist der Tag des Gebets für Moslems. Gott liebt Menschen, alle Menschen. Gott hat alle Menschen gemacht, Gott liebt alle Menschen aus allen Regionen. Er liebt Christen, er liebt Moslems, er liebt Buddhisten, er liebt sie alle. Und dieser Tag ist der Tag des Gebets und dieser Tempelberg, diese Moscheen sind voll am Freitag von Gläubigen, die beten. Und der Impuls war, hey, wenn ein Erdbeben kommt und die in dieser Moschee beten und es kommt ein Erdbeben, dann kommen so viele Menschen zu Schanden, dann sterben Menschen oder es gibt so viele Verletzte, lasst uns dagegen beten. Gut, das haben wir gemacht, wir haben gebetet. 2 Stunden später war die Gebetsschicht aus, wir sind in die Stadt gegangen, haben den obersten Gerichtshof angeschaut und sind vor dem Eingang und plötzlich macht es uns macht einen Schlag. Wir fragen uns, oh, was ist? Und alles rennt rum, Israel, alle denken einen Anschlag oder irgendwas. Und im Endeffekt war ein Erdbeben in Jerusalem nach vielen Jahren. Und ich habe jetzt nochmal gegoogelt, das war im Februar 2004. Und es ist ein Artikel, erneut drohte ein Aufflammen der Unruhen in Jerusalem, als im Februar 2004 infolge eines Erdbebens und schwerer Regenfälle die Rampe zum Mograbi-Tor, einem der Tore des Tempelplatzes, eingestürzt war. Und es war ganz am Anfang, ich war ein paar Jahre Christ, das hat mich unglaublich fasziniert, dass Gott, der Allmächtige, einen Traum gibt in der Gebetsgruppe. Ihr sagt, was ihr beten sollt, ist betet, dass kein Schaden stattfindet. Betet, dass keine Menschen zustande kommen. Betet, dass ein Erdbeben keine destruktive Auswirkung hat. Und wir beten, dass es kommt zu einem Erdbeben. Aber das Einzige, was passiert ist, war, dass eine kleine Rampe, die zu diesem Tempelberg hochgeht, eben eingebrochen ist. Ist das nicht fantastisch? Also ist es nicht ein Privileg, dass Gott dir und mir seinen Willen offenbart, im Kleinen, im etwas Größeren, im ganz Großen und sagt, du bekommst die Verantwortung, mit mir zusammen in Partnerschaft durch Gebet den Himmel auf die Erde zu bringen, meinen Willen auf der Erde freizusetzen. Amen. Ihr dürft gerne euphorisch sein. Das ist fantastisch, dass Gott sagt, ich möchte dir Geheimnisse zeigen. Es gibt Dinge, die habe ich dir schon in meinem Wort offenbart. Heilung, möchte Gott Krankheit oder Gesundheit? Ich möchte Gesundheit. Möchte Gott Mangel oder Versorgung? Mehr als genug. Mehr als genug. Es gibt Dinge, die hat er in seinem Wort schon gesagt, wo du einfach kein Wort des Herrn mehr brauchst. Es gibt Dinge, da musst du nicht Gott nochmal fragen, was ist eigentlich dein Wille im Kontext zerrüttete Ehe, Herr? Und 30 Tage beten, ob Gott die Ehe wohl retten möchte oder deinem Kind, was vielleicht ein Problem hat, ob Gott da eingreifen möchte oder nicht. Gottes Wille in manchen Punkten ist klipp und klar erklärt. Und in manch anderen Punkten, wie in diesem Fall, müssen wir lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten, zu hören, was er zu sagen hat, um seinen Willen auf Erden freizusetzen. Was Gott will, passiert nicht einfach sowieso. Eine zweite Geschichte ist ein Jahr davor gewesen, 2003. Da war gerade die Vorbereitung für die Bundespräsidentenwahl 2004. Und der damalige Kandidat von der die, also Schwarz-Gelb hatte die Mehrheit damals in der Bundesversammlung. Ich habe keine jetzt Meinung zu gewissen Dingen. Ich erzähle einfach, was damals war. Sie hatten die Mehrheit, sie hatten Schäuble als Kandidat, das war fast sicher, und noch eine andere Person. Und es war klar, sie haben die Mehrheit, sie werden im Endeffekt den Bundespräsidenten stellen. Und es gibt ein deutschlandweites Gebetsnetz, vielleicht kennt ihr den Wächterruf, es war mal jemand hier und hat diesen Wächterruf auch vorgestellt. Und der Leiter dieses Wächterrufes heißt Ortwin Schweizer. Der hat damals zu einem Tag des Fasten und Gebets eingeladen, weil er empfunden hat, dass Gott, was die Bundespräsidentenwahl angeht, wirklich was drehen möchte und einfach eine Person hat, einfach, dass wir dafür einstehen sollen. Gut, dann haben wir uns alle, viele Leute sind in so einer Gemeinde damals zusammengekommen und dann hat er am Anfang vor der Gebetszeit einen Traum erzählt. Und zwar hat er in dem Traum eine Kutsche gesehen und er wusste, das ist die Bundespräsidentenkutsche. Das war symbolisch, ich glaube, wir haben keine Bundespräsidentenkutsche. Kleine Traumlehre noch dabei. Er hat eine Kutsche gesehen und die Person, die in diese Kutsche, die Bundespräsidentenkutsche, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, einsteigt, war eine Person, die niemand kannte. Er wusste, das Markante ist, diese Person hat niemand auf dem Schirm. Diese Person ist nicht wirklich politisch. Diese Person hat nichts mit dem Tagesgeschäft von Politik zu tun. Er hat gesagt, er empfindet, dass wir beten sollen, dass eine Person, von der niemand redet, die der Öffentlichkeit in der Form nicht bekannt ist, nominiert wird von der Bundesversammlung oder von diesen Parteien, damit er dann zum Bundespräsidenten gewählt wird. Eine kurze Zeit später wurde Horst Köhler, damals Chef vom, von der Weltbank, nominiert vom IWF. Und die Bild-Zeitung, die größte deutsche Zeitung, hat folgendermaßen getitelt: Horst wer? Fragezeichen. Und es ist eigentlich genau die Quintessenz von diesem Traum gewesen. Horst wer? Also wer ist dieser Typ, der jetzt der erste Mann im Staat werden sollte? Niemand hatte ihn auf dem Schirm. Gott hat aber gesprochen zu einem Gebetsnetz, betet, es gibt eine Person, die möchte ich nutzen, die möchte ich einsetzen als Bundespräsidenten. Und sein Volk hat angefangen, sich im Gebet zusammenzutun und hat Gottes Wille, der nicht einfach sowieso geschieht, durch Gebet möglich gemacht, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt jetzt nicht, dass Horst Köhler perfekt ist und der Heiland und der Erlöser ist, überhaupt nicht, aber war einfach für diese Zeit die Person, die der Herr ausgewählt hatte. Und es ist faszinierend. Also mich begeistert es, dass Gott sagt, ich möchte dir Dinge zeigen, im Großen und im Kleinen, und durch Gebet kannst du mein Reich auf die Erde bringen. Du kannst meine Lösungen bringen, meine Antworten, du kannst in Situationen, in Familien, in Städte, in Kieze meine Lösungen, mein Leben, meine Kreativität hineinbringen. Wie kommt der Himmel auf die Erde? Durch Gebet. Wir wollen uns heute anschauen, wie kommt der Himmel noch auf die Erde. Und in 1. Mose 41, ihr könnt das schon mal aufschlagen, wir lesen da gleich etwas draus. Es gibt einfach Situationen, bei mir ist es so, wenn ich Nachrichten lese, dann lese ich Nachrichten und ich merke, manchmal bewegen mich Sachen. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, wenn mich das anspricht, wenn ich merke, dass mein Herz mit Barmherzigkeit bewegt wird oder wenn es mich einfach mehr anspricht, wie dass ich es einfach überlese, dass ich kurze Gebete spreche. Ich spreche, Gott, komm mit deiner Lösung. Komm, wenn ich von irgendwelchen Entführungen lese oder so. Oder wenn ich lese von dieser Ehex-Seuche, dann merke ich, da kommt in mir was, wo ich merke, ich habe ein Mandat als König und als Priester, Gottes Reich, Gottes Lösung in diese Situation auf Erden freizusetzen. Und du hast es genauso. Und eine Sache, die enorm wichtig ist, es geht nicht um stundenlange Gebete. Weil wenn du immer denkst, ich muss immer eine Stunde beten, dann machst du es gar nicht. Es reicht, also ich mache es zumindest nicht, vielleicht bist du da anders, aber es ist wirklich so, dass du einfach manchmal Dinge siehst, sie bewegen dich und es reicht, wenn du einfach dieses Verständnis hast, dass Gott mit dir zusammenarbeitet und du kurze, knackige Gebete voller Glauben machst, wo du einfach die Sache auf den Punkt bringst. Herr, ich bete, dass dein Reich kommt, dass deine Lösung in diese Seuche hineinkommt. Diese Sache soll stoppen. Ich bete, dass die Wissenschaftler erkennen, von was es kommt, dass es nicht von Gurken und Tomaten, sondern von ägyptischen Sprossen kommt, als Beispiel. Und das ist einfach gut, kurze Gebete zu machen und Anteil zu nehmen an den Problemen unserer Gesellschaft, vielleicht in deiner Nachbarschaft, vielleicht in deiner Schule, vielleicht in deinem Kiez. Es gibt Dinge, die siehst du, die bewegen dich. Es gibt viele Dinge, die sehen wir gar nicht. Da ruft Gott jemand anderen. Es gibt Dinge, die siehst du, die bewegen dich. Dann bete. Und dann gibt es Dinge, für die hast du gebetet. Und dann merkst du, Gebet reicht bei dieser Sache nicht aus. Sondern es gibt Situationen, da weißt du, dass du Teil der praktischen Lösung für diese Situation, für dieses Problem, für diese Herausforderung bist. Es gibt Dinge, da reicht es, dass du betest. Und es gibt Dinge, da hast du gebetet und dann spürst du, irgendwie bewegt mich diese Sache so, ich muss hier einen praktischen Anteil bringen. Ich habe irgendeine Rolle zu spielen, was diese Sache angeht. Es bewegt mich jetzt, wenn Tabea erzählt von Indien, sie sieht Waisenkinder, sie sieht Kinder dort in Prostitution oder jetzt in Afrika. Natürlich betet sie dafür, hoffe ich doch. Gut, sie sagt ja, also sie betet dafür, aber dann merkt sie, warte mal, mit meinem Leben hat es mehr zu tun. Ich habe hier eine konkrete Aufgabe. Und wenn du das spürst, in großen und in kleinen Dingen, dass dich etwas über Gebet hinaus berührt, dann frag doch Gott, was kann ich tun? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Verantwortung? Was ist meine Möglichkeit, in diese Situation, in dieses Problem, in diese Stadt, in diesen Kiez, in die Familie, in diese Krankheit, was kann ich tun, um dein Reich, um deine Lösung hineinzubringen? Wir lesen uns mal eine Geschichte kurz durch in 1. Mose 41. Schlag das mal bitte mit mir auf. Da hat der Pharao, damals der Herrscher, einer der mächtigsten Herrscher der damaligen bekannten Welt, hat einen Traum. Ich lese euch mal was richtig so vor, ein ganzes Stück, hört mal zu. Es geschah aber am Ende von zwei vollen Jahren, da träumte der Pharao. Und siehe, er stand am Strom. Und siehe, aus dem Strom stiegen sieben Kühe fett an Fleisch und sie weideten im Riedgras. Und siehe, sieben andere Kühe stiegen nach ihnen aus dem Strom herauf, hässlich von Aussehen und mager an Fleisch. Und sie stellten sich neben die Kühe ans Ufer des Stromes. Und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die sieben Kühe, die schön von Aussehen und fett waren. Da erwachte der Pharao. Und er schlief wieder ein und träumte zum zweiten Mal. Und siehe, sieben Ähren wuchsen auf und an einem Halm fett und schön. Und siehe, sieben Ähren, mager und vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die sieben fetten und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao. Und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe. Genau wie diese Frau in Israel. Sie wacht auf von diesem Traum und merkt, irgendwie mit dieser Litfaßsäule, das war nicht, weil ich zu viel Pizza gefuttert habe gestern Abend. Irgendwie will Gott was durch diesen Traum sagen. Der Pharao wusste auch, also an diesem Traum ist mehr dran. Und er holt sich da, wo er denkt, dass es Hilfe gibt. Er ließ alle Wahrsagerpriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen. Und der Pharao erzählte ihnen seine Träume, aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Da redete der Oberste, der Mundschenk des Pharaos, ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Das erzähle ich euch kurz. Der Mundschenk war einige Jahre zuvor im Gefängnis gewesen, er und der Bäcker. Und als sie dort im Gefängnis waren, haben sie dort einen hebräischen jungen Mann kennengelernt, Josef. Und Josef versteht sich darauf, Träume zu deuten. Warum kann er Träume deuten? Weil er ein Freund von Gott ist. Er kennt Gott, er kennt Gottes Geist und er weiß, was Gott sagen möchte. Und diese beiden sind damals im Gefängnis, sie träumen und Josef legt ihnen ihre Träume aus. Und zwar genau richtig, er sagt dem einen, was geschehen wird und er sagt dem anderen, was geschehen wird. Und jetzt der Mundschenk bekommt die Situation mit, der Pharao hat zwei Träume. Alle Wahrsagepriester und Weisen des Landes haben keine Ahnung. Und jetzt erinnert er sich, dass doch dieser Josef, der ihn übrigens auch gebeten hat, ein gutes Wort bei ihm beim Pharao einzuladen, wenn er befreit wird, dass dieser Josef doch Träume deuten kann und sagt, hey, ich kenne jemand, der könnte dir helfen und diesen Traum deuten. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, Vers 14. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Und der Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Jetzt fängt der Pharao an, dem Traum zu erzählen. Und wir springen in Vers 25. Da sprach Josef zum Pharao, der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Gott, der Allmächtige, spricht mit dem Pharao, der mit Gott gar nicht viel zu tun hat. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre und die sieben schönen Ähre, sie sind sieben Jahre. Nur ein Traum ist es. Und die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen, auch sie sind sieben Jahre, so auch sind die sieben Ähren vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden sieben Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, 7 Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden 7 Jahre der Hungersnot aufkommen und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein und die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Und man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen angesichts dieser Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum zweimal an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Einen kurzen Zeitpunkt. Wenn du von Dingen träumst, die, ich sage jetzt mal, negativ sind, in der Regel hast du dann ein Mandat, dagegen zu beten. Also wenn du träumst von Terror oder irgendwas, in der Regel gibt Gott das Mandat, dass wir beten, dass diese Dinge abgewandt werden. Das ist das Herz Gottes. Das Herz Gottes ist das Gute, haben wir gesprochen, das Vollkommene und das Wohlgefällige. In dieser Situation, sagt er, du hast den Traum zweimal gehabt, das bedeutet, es wird garantiert so kommen. Wir haben eine Situation von, ich nenne es fast globalem Ausmaß, wenn wir weiterlesen, werden wir sehen, es ist ein Problem globales Ausmaß. Es wird eine große Hungersnot kommen. Was ist der Wille des Herrn, was wir die letzten Wochen besprochen haben? Das Gute, das Vollkommene, das Wohlgefällige. Ist es Gutes, Vollkommenes und Wohlgefälliges, wenn die Leute durch Hungersnot verhungern werden? Sehr gut. Es ist nicht Gottes Wille. Gottes Herz, er sagt, es wird etwas kommen. Ich habe einen konkreten Willen, nämlich, dass die Leute nicht durch diese Hungersnot kaputt gehen. Und jetzt suche ich Leute, die mich kennen, durch die ich nicht nur durch Gebet, weil in dieser Situation ist durch Gebet nichts mehr zu machen, es wird kommen, die jetzt eine Situation, ein Problem sehen und Gott kennen und wissen, dass sie Teil der praktischen Lösung sind. Es gibt Dinge, es gibt Probleme in deiner Familie, auf deiner Arbeitsstelle, in deinem Kiez, bei deinen Nachbarn, auf deiner, was weiß ich, in deiner Stadt, in deiner Nation. Probleme, wo Gott nicht gleichgültig ist, wo Gott eine Lösung bringen möchte. Aber er braucht Leute, die ihn kennen, die von ihm hören, was ihre konkrete Aufgabe ist, um Lösung in diese Situation zu bringen. Genau das Gleiche sehen wir in einer globalen Dimension, in einer nationalen Dimension hier in Ägypten. Es wird eine Hungersnot kommen und Gott ist nicht gleichgültig, denkt sich, ja, kommt Hungersnot, die leben eh ohne mich, weißt du, das sind Götzendiener, die glauben an irgendwelche Götter, die gar keine Götter sind. Nein, Gott, ganz faszinierend, Vers 16, wird antworten, sagt Josef, was dem Pharao zum Heil ist. Diesen Herzschlag müssen wir verstehen, wie unser Gott ist. Gott sagt, Josef sagt, hör zu, wenn du Gott fragst, was kann ich tun für die Arbeitsstelle, für meine Nachbarn, die irgendwie Stress haben, für die alleinerziehende Mutter über der Straße, für diesen Kiez, für diese Gruppe von Immigranten, für dieses Problem in Afrika oder in Indien oder Äthiopien oder Thailand oder wo dein Herz eben hingezogen ist. Wenn du fragst Gott, was kann ich tun, dann wird Gott antworten, was dem Pharao zum Heil wird. Das Wort Heil im Neuen Testament, das griechische Wort ist Soteria. Das Wort Soteria bedeutet Errettung, Lösung, Antwort, Ganzheitlichkeit. Gott wird, wenn du ihn für Situationen, wo es Probleme gibt, um bittest, dir zu zeigen, was dein Teil der Lösung ist, Antworten geben, die dem Pharao Rettung und Erlösung bringen. Anders übersetzt, Gott wird antworten, was dieser Welt Lösung und Rettung bringt. Das Neue Testament sagt uns, dass das Alte Testament ein Schatten ist. Im Neuen Testament wird Ägypten und der Pharao immer für die gottlose Welt, die Welt ohne Gott, benutzt. Wenn du diesen Vers so liest, dann sagt Gott, wenn du mich fragst, wie du mein Reich, meine Liebe, meine Hoffnung in die Familie nebenan bringen kannst, in den Kiez, nach Wedding, nach Marzahn, wo auch immer dein Herz, wo du spürst, dass es mit Gebet nicht getan ist, wenn du mich bittest, was deine Aufgabe ist, um mein Reich, meine Lösungen hineinzubringen, dann werde ich dir Antworten geben, wie du dieser Welt Lösung und Rettung bringen kannst. Gott sagt nicht, ja, die leben eh ohne mich, die kümmern sich gar nicht um mich, sondern sein Herz, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um diese Welt zu verdammen, ich bin gekommen, um diese Welt zu erlösen. Ich bin gekommen, um diese Welt zu lieben. Ich bin gekommen, um den Hoffnungslosen Hoffnung zu geben. Er sagt, die Gesunden brauchen gar keinen Arzt. Die Gerechten brauchen gar keinen Erlöser. Kranke brauchen einen Arzt. Menschen in Not brauchen einen Arzt. Und Sünder brauchen einen Erlöser. Deswegen hast du und ich, deswegen habe ich und du, haben wir einen Erlöser gebraucht. Jemand, der uns errettet hat. Und es hat mit dir und mit mir nicht aufgehört. Sondern er positioniert dich als König, als Priester. Gern auch als Königin und als Priesterin. um in diese Welt Antworten zu bringen, in Situationen, in die Nachbarschaft, im Großen wie im Kleinen, Dinge, die Lösungen bringen. Gott wird antworten, was dieser Welt Rettung und Lösung bringt. Wenn wir weiterlesen, in Vers 33, dann heißt es, und Vers 33, und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle und den fünften vom Land Ägypten erhebe in den 7 Jahren des Überflusses. Du bist bewusst positioniert. Josef, und ihr könnt euch die Geschichte in 1. Mose 41, auch das Kapitel 40 davor durchlesen. Josef ist in dieser Situation nicht, weil in seinem Leben alles rund gelaufen ist. Und ich möchte es nur zu denen unter euch sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in Position, ihr lebt in einem Kiez oder ihr seid in einer Familie oder auf einer Arbeitsstelle oder irgendwo, wo ihr das Gefühl habt, eigentlich fühlt es sich eher an wie ein Fluch, dass ich hier bin. Josef war im Knast, weil seine Brüder ihn verkauft haben. Er ist in diesem Knast aufgestiegen als Sklave, eigentlich war er ein Arbeiter dort. Er ist aber als Arbeiter in den Knast gekommen, weil die Frau seines Chefs eine Affäre mit ihm wollte. Und er hat gesagt, nee, sorry für Affären, bin ich nicht zu gebrauchen. Und dann hat sie das ganze Ding umgedreht und hat gesagt, naja, der Typ wollte mich vergewaltigen. Und sie haben ihn verhaftet und in den Knast geschmissen. Und eigentlich könntest du dir denken, es stinkt mir mit diesem allmächtigen Gott, der eine große Berufung scheinbar für mich hat. Und jetzt sitze ich in diesem Loch fest. Ich bitte dich, wenn es Dinge gibt, die dich aufwühlen, die dich Fragezeichen bei dir auslösen, fragen, wieso bin ich in dieser Situation? Das frustriert mich. Irgendwie ist es nicht ganz rund. Bleib auf Sendung. Es könnte von heute auf morgen sein, dass der Pharao dich holen lässt, du dich rasierst und scherst und plötzlich die Antwort hat, die deine Firma, die deine Nachbarschaft, die deine Familie, die dein Freundeskreis genau jetzt braucht. Du bist von Gott bewusst positioniert, um von Gott Antworten zu hören, die Lösung und Rettung für diese Welt bringen. Gott wird konkrete Anweisungen geben. Wenn du Gott bittest, wird er antworten und er wird konkret antworten. In dieser Situation sagt er, dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle, und den fünften, nicht den zehnten, nicht den 17., nicht den dritten, beim dritten hätte es nicht gereicht, der 7. wäre zu viel, wäre verfault, den fünften vom Land erhebe in den 7 Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter der Obhut des Pharao Getreide aufspeichern, als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen, für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Gott hat ein Anliegen, nicht, dass diese Welt vor die Hunde geht, dass diese Welt komplett kaputt geht, geht eh alles kaputt, sondern Gott hat ein Anliegen, dass Menschen ihn hören, dass sie Antwort bekommen und dass sie diese Antworten, die Leben bringen, in die Situation hineinbringen, damit das Land, die alleinerziehende Mutter links neben dir, deine Arbeitsstelle, die keine Aufträge hat, der Kiez im Wedding mit irgendwelchen schwierigen Vierteln, irgendwelche komplizierten Schulen in Neukölln, in Marzahn oder sonst wo, nicht vor die Hunde gehen, sondern er sucht Leute, die spüren, das hat was mit mir zu tun. Das ist ganz wichtig. Nicht alles hat was mit dir zu tun. Da dürft ihr mächtig Amen sagen. Das ist sehr gut, dass nicht die Last der Welt auf deiner Schulter liegt. Es ist total gut, dass ich nichts mit Chemikern in Bottrop zu tun habe, soweit ich weiß, weil ich einfach weder Chemie verstehe, noch ein Herz für Bottrop habe. Aber ich bin in Berlin und ich habe hier Menschen, ich habe hier eine Aufgabe von Gott, die mich begeistert. Es gibt Dinge, die sind genau für dich erdacht. Und da passt du rein wie die Faust aufs Auge. Und du darfst Gott, also positiv, ne, damit die Welt nicht zugrunde geht, nicht, dass du ein Pfeilchen gibst. Gott möchte, dass wir hören, was die konkrete Ansage ist. Und diese konkreten Ansagen, die können groß oder die können klein sein. Und ich bitte euch, dass ihr nicht nur hinhört, wenn es um Ägypten erretten geht. Wenn es von globaler Tragweite ist, dann kann der Herr zu mir sprechen. Dann bitte ich ihm um eine Antwort. Und dass ihr das Kleine so überhört und denkt, ah, das ist ja nichtig. Heute Morgen ist Miri, wir fahren jeden Morgen hier mit dem Auto her. Jeden Sonntag fahren wir an einem Zeitungsverkäufer vorbei. Jeden Sonntag winken wir fröhlich. Jeden Sonntag denken wir uns, Mann, man sollte ihm auch mal nett Hallo sagen. Jeden Sonntag gehen wir an ihm vorbei ins Kino. Heute Morgen hat Miri gesagt, hey, eigentlich wäre es cool, jetzt wirklich auch mal hinzugehen und einfach mal kurz mit ihm zu sprechen und zu fragen, sich vorzustellen. Das ist ein kleiner Impuls, wie man Gottes Liebe, wisst ihr, Gottes Reich, sind nicht nur globale Tragweiten, dass du ein Fünftel des Landes, des Kornes aufschüttest, damit eine Hungersnot die Menschen nicht zum Sterben bringt. Gottes Reich ist, sagt die Bibel, wenn du Müden ein ermutigendes Wort weitergibst. Wenn du Leute, die keine Hoffnung haben, einfach mal auf die Schulter klopfst und sagst, hey, ich glaube an dich und es wird was. Das wirkt nicht so fantastisch und global wie das, was Josef macht, aber es bringt Gottes Reich in diese Welt. Es bringt Gottes Liebe in diese Welt. Es bringt Gottes Hoffnung in diese Welt. Ich war letzten Dezember, als wir bei unserer Verwandtschaft am Bodensee waren, in einem Einkaufszentrum einkaufen und bin dort aufs stille Örtchen gegangen. Und während ich dort auf dem stillen Örtchen bin, auch dort spricht Gott, kann man auch als Seitenbemerkung sich notieren, Gott spricht überall, habe ich empfunden, dass der Heilige Geist mir ein Wort gibt für die Frau, die dort an dem stillen Örtchen arbeitet. Und dieses Wort habe ich ihr dann auch weitergegeben. Das war nichts Spektakuläres, das war ein Wort der Hoffnung für diese Frau. Und mitten im Vorweihnachtstrubel, wo alles einkauft, wo alles Wichtige und Unwichtige läuft, sitzt diese Frau da und Gott, also ich hatte sie nicht auf dem Schirm, aber der allmächtige Gott, der 6 Milliarden Leute überblickt, der sich um Hungersnot am Horn von Afrika gerade kümmert, der Fukushima betrachten muss, die Euro-Krise und die ganze Dollar-Finanzkrise, alles auf einmal, Schuldenerhöhung, Defiziterhöhungen und so weiter, sieht die kleine Frau, die am stillen Örtchen sitzt und denkt, es ist höchste Zeit, dass ihr jemand mal ein ermutigendes Wort weitergibt und ihr Hoffnung in ihr Herz hineinspricht. Amen. And that from an American who does not understand everything. Sehr gut. Amen. Das ist, Gottes Reich ist nicht nur das globale Ägypten retten. Gottes Reich ist Hoffnung, ein liebevolles Wort weiterzugeben, da, wo Gott dich gebraucht. Vor einem Jahr oder anderthalb haben damals Marlies und Lydia eine E-Mail rumgeschrieben für eine Bekannte, ob wir irgendwelche, glaube ich, Klamotten zusammen sammeln können für ein Baby, wenn ich mich recht erinnere, weil sie einfach keine Kleidung hat. Das ist Gott fragen, Herr, was soll ich tun? Gott wird antworten, was der Welt zum Heil ist. Und er sagt, naja, schreib einfach mal eine Mail über den Verteiler und sammel Klamotten ein. Das muss nicht spektakulär sein. Du brauchst nicht einen Engel an deinem Bett haben, der das dir mächtig sagt, dass du weißt, es ist von Gott. Wenn du diesen Impuls hast, wenn du spürst, dein Herz ist dahin gezogen, mach es und glaube, dass du wirklich Gottes Reich baust. Und es ist vollkommen wertvoll und kostbar und macht einen Unterschied in dieser Welt. Wir dürfen wirklich nicht denken, nur diese großen Sachen, die sind wichtig und das ist zu vernachlässigen. Es ist überhaupt nicht zu vernachlässigen. Wenn Gott dir etwas sagt, was zu klein ist, dann halt dir bitte vor Augen, dass es der allmächtige Gott zu dir gesagt hat. Aber der Umkehrschluss ist auch wahr. Wenn Gott etwas zu dir sagt, wo du denkst, das ist viel zu groß für mich, weißt du, zu wem du das sagst? Ich bin Mose, ich kann überhaupt nicht reden, wie soll ich das Volk befreien? Wenn Gott etwas zu dir sagt, wo du denkst, boah, das ist viel zu viel für mich, viel zu groß, dann sei dir auch bewusst, dass es Gott zu dir gesagt hat, der zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und wenn ich dich berufe zu etwas, wenn ich dir eine Aufgabe gebe, wenn ich eine Last auf dein Herz gebe, dann kannst du das umsetzen. Lass nichts zu klein sein und lass nichts zu groß sein. Sondern seid Menschen, die Gott fragen, Gott, wie kann dein Reich auf die Erde kommen? Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Gott wird antworten, was dieser Welt zur Rettung und zur Erlösung dient. Ich habe gerade eine Biografie gelesen, die lohnt sich wirklich, vom Waisenvater von Bristol. Von Georg oder George Müller, je nachdem, wie die Leute ihn aussprechen. Dieser Mann ist in diese Elendsviertel damals in England gegangen und hat die ganzen Kinder gesehen dort und er hat gemerkt, hey, einfach nur beten reicht in dieser Situation nicht aus. Es kann wirklich sein, dass du merkst, beten reicht aus und vielleicht mal was spenden. Und das ist auch legitim. Wenn Gott dich in die Wirtschaft beruft, um dort ein Business aufzubauen, um dort Finanzen freizusetzen, wenn er dich ruft, deine Talente in den Medien, in der Kunst, als Arzt, als Jurist, wie auch immer einzusetzen, hey, go, mach auf keinen Fall ein Waisenhaus in Bristol. Auf keinen Fall. Du musst tun, zu was Gott dich beruft. Und nichts ist zu groß oder zu klein und nichts ist zu geistlich oder ungeistlich. Wir müssen aus diesen Kategorien raus. Du musst hören, was will Gott von mir im Großen und im Kleinen, im scheinbar Geistlichen oder Ungeistlichen. Sein Reich ist nicht nur im sozialen, im notlindernden Gemeindekontext. Sein Reich ist in den Medien, sein Reich will in die Wirtschaft, sein Reich will alles, jede Sphäre der Gesellschaft durchdringen. Also wenn du nicht George Müller bist, dann bitte mach zu, was Gott dich beruft. Aber George Müller hat damals gemerkt, es reicht nicht, dass ich hier einfach nur für bete. Und sein Herz ist aufgewühlt worden. Er hat gesagt, Gott, was soll ich machen? Und er hat gespürt, wie Gott sagt, naja, Bau ein Haus, bring ein Haus zustande, wo diese Kinder hinkommen können. Guckte er in seine Tasche und sah, dass da gar nichts drin war. Dass er gar kein Geld hatte, um dieses Haus, um dieses Projekt zu starten. Eine fantastische Voraussetzung, um mit Gott was Großes zu bauen. Also einfach als kleiner Tipp, kannst du auch aufschreiben, wenn du das Gefühl hast, das kann ich nicht und Geld habe ich auch nicht und irgendwie fühle ich mich überhaupt nicht in der Lage und ich weiß auch nicht, wer mitmachen soll, bist du in der perfekten Ausgangsposition, um von Gott für ein mächtiges Werk gebraucht zu werden. Amen. Oh ja, das ist sehr gut. Genau so ist es. Das hat er, glaube ich, gerade auch zu mir gesagt. Das freut mein Herz auch. Wenn Gott an deiner Seite ist, dann hast du alles, was du brauchst. Wenn der allmächtige Gott, der Himmel und Erde regiert, dich zu etwas beruft, dann sind alle Mittel, alle Ressourcen, alles, was es braucht, in Reichweite. 100%. Lass nichts zu klein und nichts zu groß sein, sondern hör, was der Herr sagt. Wenn ihr die Biografie von George Müller lest, dann er hat das erste Haus aufgebaut, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte und so weiter. Und es kam immer, immer, immer Geld rein. Und sie haben, ich weiß nicht, wie viele Hunderte und Tausende Kinder ernährt und durch diese ganzen Zeiten hindurchgebracht. Es gibt eine Situation, er hat gesagt, es gab immer Frühstück. Er hat nie Menschen gesagt, was er braucht. Auch das hat George Müller gemacht. Du kannst gucken, wie Gott dich führt. Mose wurde geführt, den Leuten zu sagen, was sie für das Projekt brauchen. Auch hier gibt es nicht, das ist geistlich und das ist ungeistlich. Wenn Gott George Müller führt, ist niemand zu sagen, praise God. Wenn Gott dich führt, es publik zu machen, dein Projekt vorzustellen, Finanzen einzusammeln, auch praise God. Es ist einfach in Ordnung, wenn du schaust, wie führt Gott dich. Er hat es niemand gesagt. Frühstückszeit, alle Kinder sitzen am Tisch, es ist nichts zu essen da. Und er hat gesagt, was wir jetzt machen ist, wir beten. Weil Gott hat uns noch nie vergessen. Und sie hatten die Schüsseln für den, ich glaube, Haferbrei oder was es da auch gab und so weiter, sitzen am Tisch und beten, dass Gott ihnen was zu essen gibt. Und in dem Augenblick klingelt es an der Tür, ist ein Bäcker da, dem Gott nachts gesagt hat, er soll aufstehen und für sie Brot backen, damit sie zu essen bekommen. Ey, wie gut ist unser Gott? Hey, das sind Geschichten, die passieren heute. In die nimmt Gott dich mit rein. Gibt es irgendjemand, der sagt, Gott, ich wage es dir zu glauben und ich mache etwas mit dir, was die Welt auf den Kopf stellt, was dein Reich bringt. Gott sucht solche, die sagen, mich kannst du haben. Mein Herz kannst du haben. Mich kannst du gebrauchen. Ich gehe mit dir vorwärts. Ich will sehen, wie dein Reich in diese Welt hineinkommt. Es ist wirklich, der Geist Gottes fragt Menschen das. Wer will das wagen? Es gibt nichts Bereichernderes, als mit Gott unterwegs zu sein. Egal wie groß, egal wie klein. Hauptsache, du bist mit Gott unterwegs und lässt dich auf diese Abenteuer ein. Lass dich darauf ein. Der Bäcker steht an der Tür und bringt ihm das Brot. Und da weiß ich jetzt nicht, ob es der Herr war. Der Nächste, der vorbeigefahren ist mit seinem Karren, dem ist das Rad gebrochen vor ihrer Haustür. Vielleicht hat er nicht drauf gehört, ich weiß ja nicht. Und dann gab es da noch Haferschleim oder Milch. Also der Rest kam auch rein und sie haben komplettes Essen bekommen. Also der Bäcker hat das Brot gebracht und ein Wagen ist vor ihnen zusammengebrochen und hat gesagt, hey, ich muss die ganze Ladung loswerden. Ihr könnt alles haben. Und die beiden, und sie haben komplett alles bekommen, was sie gebraucht haben. Gott sucht solche, mit denen er sein Reich bauen kann, mit denen er seine Antworten und seine Lösungen auf diese Welt bringen kann. Lass nichts zu klein sein. Lass nichts zu groß sein. Wage es, Gott zu glauben. Und bitte sei deiner Berufung treu. Wenn du nicht berufen bist, ein geistliches Werk aufzubauen, in dem Sinn, dann bau ein Business auf, wenn Gott dich dazu beruft. Setz Finanzen im großen Stil frei und finanziere Gottes Reich. Wenn Gott dich in die Politik beruft, werd der Beste, sei der Treueste, sei der Wahrhaftigste darin, dass du viel Karriere machen kannst, dass du eines Tages der zweite Mann im Staat bist, dass du Entscheidungen treffen kannst, die das ganze Land positiv segnen werden. Egal, zu was Gott dich beruft, sei deiner Berufung treu, sei dort exzellent, sei treu gegenüber Gott und zieh durch, zu was er dich beruft. Und du wirst sehen, dass er dir mehr Positionen, mehr Gunst und mehr Einfluss geben wird, damit du sein Reich effektiver bauen kannst. Wir sehen es an der Geschichte von Josef. Es geht nicht darum, wenn ihr es euch durchlest, ich lasse es jetzt aus Zeitgründen, er hat einen Ring bekommen, er ist der zweite Mann im Staat, er hat einen schicken Wagen bekommen, er hat es nicht bekommen, um zu sagen, naja, das Leben mit Gott, das macht mich halt einfach gesegnet, ihr wisst schon. Sondern er hat es bekommen, weil er Einfluss, weil er sein Mandat eingesetzt hat, um Gottes Reich, Gottes Herrschaft auf die Erde zu bringen. Wenn ihr mehr Segen bekommt, bekommt ihr mehr Verantwortung. Ihr habt dann mehr Verantwortung. Von euch wird mehr gefordert werden. Wer mehr hat, von dem wird mehr gefordert werden. Seid Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen, positionieren lassen, damit die Welt das bekommt, was sie braucht. Lasst euch auch von Gott befördern. Bitte keine falsche christliche Scham. Nein, ich möchte der Letzte am, das fünfte Rad im Wagen sein, demütig und klein und unbedeutend. Du darfst wirklich von Gott befördert werden. Du darfst Einfluss haben. Du darfst auch wirklich Finanzen haben, um sein Reich zu bauen. Das Wichtige ist, dass dein Herz einfach stimmig ist vor Gott. Es gibt, das Entscheidende ist und bleibt unser Herz. Es sind nicht äußere Dinge, sondern an was hängt dein Herz? Du kannst der Letzte, das fünfte Rad an einem Dreirad sein und trotzdem meilenweit von Gott weg sein. Und du kannst in den höchsten Sphären mit dem schicksten Auto, mit dem meisten Geld am Konto sein und einer der demütigsten Menschen auf Erden sein. Daniel, zweiter Mann im Staat, dreimal am Tag kniete er nieder und betete zum Herrn, seinem Gott. Das Entscheidende ist, was in deinem Herzen ist. Und das Entscheidende ist, dass du es jetzt lebst, dass du jetzt in diesen Dingen wächst, damit du dann einfach ready bist, wenn einfach mehr kommt. Josef musste es im Knast üben. Plötzlich geht die Tür auf und er ist in einer anderen Position. Leb und entwickel diese Dinge jetzt. Der letzte Punkt, 1. Mose 41, einfach nur zum Lesen, Vers 57 oder 56. Und die Hungersnot war auf der ganzen Erde. Und Josef öffnete alles, worin Getreide war, und verkaufte den Ägyptern Getreide. Und die Hungersnot war stark im Land Ägypten. Und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Welt. Die Gemeinde Gottes ist gedacht, nicht als Moralapostel und Moralprediger, die die Welt permanent verdammt, sondern sie ist berufen, die Lösungen, die Antworten, die Weisheit zu haben, dass die Welt zu ihr kommen kann, um Antwort zu bekommen. Das Ganze nicht, damit sie arrogant sich benimmt, sondern indem sie Diener ist und die Füße der Welt wäscht und sagt, hey, wir wollen euch höher achten als uns. Nicht in der Position von, wir sind die Größten, die Besten, die Stärksten, wir haben die Weisheit mit Löffeln gegessen, mit goldenen übrigens, sondern wir sind Diener dieser Welt, aber wir haben Antworten und Lösungen für die Nachbarschaft, für den Kiez, für die Stadt, für den Bezirk, für Nationen, für die alleinerziehende Mutter oder vielleicht die Person, die krank neben dir lebt, weil der Geist des lebendigen Gottes in dir lebt und du die Kraft hast, sie zu heilen. Lass nichts zu groß und nichts zu klein sein. Lass nichts zu geistlich oder ungeistlich sein. Lebt treu mit Gott jetzt. Werdet nicht bitter, wenn ihr das Gefühl habt, ich bin nicht in der Position, wo ich sein sollte. Und bekommt einen richtigen Blick, wie Gott diese Welt sieht. Er will diese Welt nicht verdammen. Er will Antworten geben, die dieser Welt Erlösung bringen. Amen. Amen. Lasst uns hinstellen, aufstehen. Warum wir das machen im Gottesdienst ist, weil wir einfach wollen, dass wir eine Antwort geben auf die Dinge, die der Heilige Geist uns sagt. Offenbarung sagt uns, hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Und uns als Kreative, er spricht dort auch konkrete Gemeinden an, uns als Kreative, und wenn du hier zu Gast bist, sagt er das zumindest in Teilen zu dir heute genauso, er fordert uns auf, sein Reich zu verstehen, die übernatürlichen Möglichkeiten seines Reiches zu verstehen, dass er alles kann und so viel mehr will, als wir uns vorstellen können. Er ist so viel mehr willig, seine fantastischen Lösungen in diese Welt zu bringen. Ihr könnt gern schon Musik einspielen. Und er möchte, dass wir verstehen, dass wir die Könige und Priester sind, die dafür sorgen, dass sein Reich auf die Erde kommt. Seine Gedanken passieren nicht einfach sowieso, sondern mit Menschen, die ihn kennen, die durch Gebet den Weg bahnen und die in anderen Situationen konkret Gott fragen, Herr, was kann ich tun? Was ist mein Teil für dieses Problem? Und dann wird Gott antworten, Dinge, die zum Heil für diese Welt sind. Wirklich, Gott schaut nicht auf Berlin und denkt sich, die Stadt ist ja so pleite und korrupt und verdorben und überhaupt, sondern Gott schaut mit Leidenschaft auf diese Stadt. Er sieht die Berufung dieser Stadt, er sieht die Kreativität, die Dynamik dieser Stadt und er sucht seine Gemeinde, die diese Stadt, die Aspekte dieser Stadt, da Segen hineinbringt, auf die Probleme dieser Stadt Antworten bringt und wir die Stadt überzeugen, Menschen, die ihn nicht kennen, überzeugen, nicht durch moralische Worte, sondern durch Kraft, durch Übernatürlichkeit und fantastische Lösungen für Probleme, dass die Welt in Staunen versetzt wird. Ihr könnt euch durchlesen nochmal. Salomon, als die Königin von Saba zu Salomon kommt, da heißt es, sie schaut sich das an und sie sieht, wie er die Tische gedeckt hat und sie denkt sich, was für eine Weisheit. Sie kommt ins Staunen, nur weil sie die Tischordnung sitzt, die er angerichtet hat. Das ist eine Weisheit, die Gott seinem Volk geben möchte, dass die Welt staunt, nicht über uns, sondern über den, den wir kennen. Lass uns die Augen zumachen und dem Herrn das einfach ausdrücken. Herr, Macht es ruhig mit euren Worten. Sagt dem Herrn, was euch bewegt. Macht es ruhig mit eurer Stimme. Betet leise, so dass der Nebenmann nicht hört. Aber sagt es ruhig mit Worten und drückt dem Herrn aus, was euch, was er zu euch sagt in dieser Predigt, was er euch auffordert, was er euch gezeigt hat, und gebt ihm eine Antwort darauf. Herr, ich danke dir, dass wir als Gemeinde bewusst positioniert sind. In dieser Stadt, zu dieser Zeit und selbst in diesem Bezirk, dass du uns gesetzt hast, da wo wir wohnen, da wo wir arbeiten, in unseren Familien und Freunden, in unseren Kitas, wo unsere Kinder sind, um dein Reich, deine Liebe, deine Hoffnung, deine Antworten, deine übernatürliche Kraft zu bringen, dass Kranke gesund werden, dass Gebundene frei werden, dass hoffnungslose Situationen Hoffnung bekommen, dass Antworten gegeben werden. Ich danke dir, dass wir auch in diesem Bezirk im Prenzlauer Berg sind, um dein Reich zu demonstrieren in großer Liebe, als Diener, als Liebhaber dieser Welt, Herr, die dich lieben, die nicht das System dieser Welt lieben, aber die die Menschen in dieser Welt lieben, Herr, die das lieben, was du geschaffen hast und wen du geschaffen hast, Herr. Heiliger Geist, ich bete, dass wir verstehen, das Mandat, Priester und Könige zu sein, dass dein Wille nicht einfach sowieso geschieht, sondern durch Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, die dich kennen, die deine Stimme kennen, die hören, was du sagst und die durch Gebet und Tat dein Reich in diese Welt hineinbringen. Ich bete, dass wir Männer und Frauen des Gebets sind, dass wir Männer und Frauen der Tat sind, da, wo du uns dazu aufforderst, da, wo es unsere Aufgabe ist, Herr. Ich bete, dass alle Verwirrung, wo wir falsche Bilder haben, wie du uns gebrauchen möchtest, wo wir in falschen Bereichen rumgehen, weil wir irgendwie denken, das wäre geistlicher, dass das abfällt und wir mit Freude das ergreifen können, was du uns gibst, dass jeder weiß, zu was du ihn berufst. Im Kolosser heißt es, füll uns mit der Erkenntnis deines Willens, damit wir würdig wandeln können. Herr, ich bete, dass jeder würdig wandeln kann mit seinem Leben, weil er weiß, was dein Wille für sein Leben ist, Herr. Herr, setz es frei über jedem Einzelnen. Entfache dieses Feuer in uns. Entfache dieses Feuer in uns, dass wir mit dir vorangehen können. Dass wir deine Lösungen bringen, Herr. Dass wir Hoffnung geben den Hoffnungslosen. Heiliger Geist, brenn in uns. Sprich zu uns. Bestätige Berufungen. Ich sehe, dass der Heilige Geist wirklich zu Einzelnen hier, er möchte Berufungen neu austeilen, erstmalig austeilen. Wenn du dir nicht klar bist, was Gott mit dir vorhat, ich meine in den großen Linien, bitte Gott, in dieser Zeit, nimm den Sommer, nimm die gottesdienstfreie Zeit, nächste Woche ist noch, aber danach und auch jetzt, bitte Gott, dir zu zeigen, was er mit dir vorhat. Sag Gott, was ist meine Berufung? Was hast du mit mir vor? Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen meines Vaters tue. Wenn du merkst, dass du unzufrieden bist in deinem Leben, dass du das Gefühl hast, ich bin nicht satt, kann es damit zusammenhängen, dass du nicht in dem drin bist, was Gott für dich hat. Weil seinen Willen zu tun macht satt. Der Heilige Geist möchte Einzelnen wirklich zeigen, zu was er sie beruft. Und er möchte anderen wie den Staub wegmachen von Berufung. Ich sehe das Einzelne von euch, ihr habt eine Berufung bekommen, auch geistige Berufung, und ihr habt sie aufs Regal gestellt und da verstaubt das Ding jetzt. Und sag, hey, ich möchte das runternehmen und wieder abstauben. Ich möchte, dass du das wieder anguckst. Vielleicht hast du Details nicht verstanden, vielleicht sind Dinge anders gelaufen, aber nimm es zumindest wieder in die Hand und fang es an, wieder anzuschauen. Sag, Herr, was möchtest du jetzt konkret als Schritte? Was bedeutet das für mich? Was kann ich jetzt tun, um in diese Sachen hineinzukommen? Wirklich, der Heilige Geist sagt es zu Einzelnen. Nimm es von dem Regal runter. Du musst nicht gleich starten morgen, aber nimm es wieder in die Hand, staub es ab und schau es dir wieder an. Wage es, wieder drauf zu schauen. Das hat bei Einzelnen damit zu tun, auch Enttäuschungen wirklich gestern, also zurückzulassen und aus Enttäuschung, wo du es abgestellt hast, das zu vergessen, um dein Herz wirklich so vor ihm zur Frieden zu bringen und diese Berufung neu in die Hand zu nehmen. Ich möchte es beenden einfach. Wir bieten hier vorne Gebet an für alles Mögliche, wenn dich das betrifft, wenn das auf deinem Herzen ist, wenn dich etwas angesprochen hat. Wir beten an, wenn du körperliche Beschwerden hast. Wir beten für Heilung und erleben, dass Gott oft heilt. Wenn du einfach dein Bedürfnis hast, komm gerne nach vorne. Aber wir wollen auch für diejenigen beten unter euch, die einfach diese Beziehung zu Gott noch nicht haben. Wenn du heute Morgen hier bist und diese lebendige Beziehung zu Gott noch nicht hast, wenn du Jesus noch nicht kennst, die Bibel sagt, wenn du in deinem Herzen weißt, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben und auferstanden ist, wenn du das in deinem Herzen glaubst und das mit deinem Mund bekennst, dann gibt er dir ewiges Leben und du wirst errettet werden. Wenn dich das betrifft, dann weißt du das jetzt. Und dann kannst du nach vorne kommen und mit uns gemeinsam beten, das, was du in deinem Herzen glaubst, mit deinem Mund bekennen und einfach ein neues Leben von Gott empfangen. Kommt gerade hier nach links. Für alle, die sonst Gebet brauchen, kommt gerne nach vorne. Und wie immer könnt ihr noch sitzen bleiben oder draußen Kaffee und Tee trinken. Und ich segne euch so mit dem Frieden Gottes, mit dem Schutz Gottes, dass wirklich so er mit euch geht die ganze Woche, dass er euch antwortet auf eure Fragen und dass ihr hört sehr detailliert, was eure konkreten Schritte jetzt sind und was der größere Bogen ist, was Gott mit euch vorhat, was eure Berufung ist, dass ihr fest werdet in diesen Dingen. In Jesu Namen. Amen.